Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hack und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Hallo und herzlich willkommen aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Wir sind heute wieder unterwegs mit Ernst Konrad.
Hallo, herzlich willkommen.
Und Jakob Hodeck.
Hallo.
Und wir haben einen Special Guest heute in unserer Küche angetroffen. Carlos Hardenberg von Möbius Capital, der uns als Emerging Markets Spezialist schon länger ins Herz gewachsen ist. Und heute ist er in der Küche. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ja, wir schauen uns zunächst einmal aber mal an, was gestern Abend in den USA passiert ist. Dort haben zwei Worte den Markt beflügelt. Zwei Worte waren gut für 3%. Welche Worte waren es?
Ja, da sieht man wieder mal, welchen Hebel die Fed einsetzen kann. Man hängt ja immer an den Lippen der einzelnen Fed-Mitglieder, vor allem des Präsidenten Powell. Und der sagte eben, man sei jetzt schon in der Nähe des neutralen Zinssatzes. Aktuell sind wir bei 2,25. Wir werden wahrscheinlich im Dezember nochmal eine Erhöhung auf 2,5 bekommen. Bislang war die Meinung, dass der neutrale Zinssatz eher bei 3% liegt. Das heißt also ein halbes Prozent unter den Erwartungen. Und das hat die Märkte beflügelt, weil das eher darauf hindeutet, dass die Fed zumindest eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen wird.
Aber warum macht sie das? Das ist ja doch ein gewisser Kurswechsel.
Sie reagiert einfach auf die Datenlage. Wir haben einen stärkeren Dollar. Wir haben einen deutlichen Rückgang des Ölpreises. Also vorhin gerade konnte man sehen, dass das US-Öl auf unter 50 Dollar pro Barrel gefallen ist. Also es ist doch ein deutlicher Rückgang. Und insgesamt wirkt das inflationsdämpfend. Das kann man im Übrigen auch an den Renditen der inflationsgeschützten Anleihen und an diesen ganzen Umfragedaten zur Inflationsentwicklung sehen.
So dass wir für die USA jedenfalls ja einfach nicht mehr die Notwendigkeit haben, wesentlich darüber hinauszugehen. Aber ich meine, die Inflationsrate sollte doch eigentlich bei 2% liegen. Da wollen sie hin. Früher hieß es immer mal so Pi mal Daumen, 1% darüber sollten die Zentralbankzinsen liegen. Also, aber auch darunter bleiben wir jetzt.
Ja, allerdings.
Oder ist das New Normal bedingt oder woher kommt das?
Es gibt noch einen weiteren Effekt, der auf den ersten Blick nicht so sichtbar ist. Und zwar sollte man auch die Bilanzverkürzung der Fed mit einrechnen. Und dadurch hat man auch nochmal einen Zinserhöhungseffekt, der durchaus zwischen einem halben und einem Prozent sein kann. Und dann kommen wir relativ schnell auf diese 3%, auch wenn tatsächlich nur 2,5% draufstehen.
Ich glaube auch, dass die Fed die aktuellen Entwicklungen einfach berücksichtigt. Also der letzte Kommentar, wo es noch hieß, man sei eben noch weit weg von diesem neutralen Zins, der stammt vom September. Und in der Zwischenzeit ist ja schon einiges passiert. Die Märkte haben deutlich nachgegeben. Der Handelskonflikt ist nochmal etwas eskaliert. Also die Fed schaut ja auch auf die aktuellen Entwicklungen. Insofern war das noch konsequent, dass sie da ein bisschen zurückrudert.
Ich denke aber auch, dass sich die Fed jetzt nicht zu sehr in die Geiselhaft der Finanzmärkte stellen will, sondern schon auf tatsächlich makroökonomische Daten gewartet hat und jetzt nicht nur auf den Aktienmarktrückschlag reagieren wird, sondern dass das schon eine tiefer liegende Ursache hat.
Also, ich meine, das hat dann ja wohl sein Vorbild im Vorgehen auch der letzten Zentralbankpräsidentin,
ja,
Janet Yellen.
Februar 2016.
Was war da? Frische unser Gedächtnis auf.
Da war es auch eine ähnliche Situation wie jetzt. Wir haben also eine deutliche Dämpfung der Inflationsrate gehabt. Und dann hat sich eben auch das Wording und die Vorgehensweise der Fed angepasst. Also die Fed ist relativ stark orientiert an aktuellen Daten, hat auch eine sehr gute Research-Abteilung und agiert dann da entsprechend, ist weniger ideologisch als manche andere Zentralbank.
Gut, also schauen wir mal, ob diese beiden Worte ähnliche Furore machen wie we will do what it takes. Do what it takes, das waren vier Worte. Das ist vielleicht nochmal eine Nummer größer.
Ja, war auch eine andere Situation, war auch deutlich bedrohlicher. Ich hoffe mal, dass es nicht heißt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern und morgen, dass dann wieder ganz anders aussieht.
Ja, aber das Zentralbanker...
Nein, das ist unwahrscheinlich.
...überlegen sich das normalerweise ganz gut.
Genau, und, genau.
Weil es ist doch eine echte Änderung.
Definitiv.
Und das bedeutet für den Dollar zunächst einmal, dass er eher schwächer geht, müsste eigentlich.
Ja.
Sodass wir jetzt ein Szenario haben mit niedrigen Ölpreisen, relativ schwachen Dollar. Was bedeutet das für die Schwellenländer?
Für die Schwellenländer sind das natürlich gute Nachrichten aus verschiedenen Gründen. Die Schwellenländer werden immer noch gesehen als Länder, die sowohl im Staatsbereich als auch im Privatsektor als besonders verschuldet angesehen werden. Und auch bleibt es die Tatsache, dass eben sehr viele dieser Schulden sich in ausländischen Währungen befinden. Das heißt, da ist eine hohe Sensibilität gegenüber des Zinsniveaus, was aus Amerika vorgegeben wird. Und wenn man sich anschaut, wie die Banken sich dort finanzieren und refinanzieren, dann hängt das immer sehr davon ab, wie die Zinsen in Amerika aussehen und auch wie der Dollar sich bewegt. Das heißt, die Kombination zwischen jetzt, sagen wir mal, stabileren Zinsen und die damit gekoppelte auch Entwicklung des Ölpreises, der jetzt von über 80 auf unter 60 gefallen ist, ist für Emerging Markets ein riesen makroökonomischer Push. Das ist der eine Faktor. Der andere...
Also Schwellenländer galten ja früher mal als auch Rohstoffexporteure.
Ja.
Und hohe Rohstoffpreise, auch hohe Ölpreise, ist jedenfalls für manche Schwellenländer doch eher gut.
Ja, da unterscheiden sich die Schwellenländer sehr extrem. In Summe sind sie heute Ölimporteure. Und natürlich gibt es einige Länder wie jetzt Brasilien, die hängen sehr vom Eisenerzpreis ab. Da gibt es Länder wie Indonesien, die viele Kohlereserven haben und die exportieren. Aber in Summe hat sich die Struktur des Bruttosozialproduktes in Emerging Markets in den letzten 10, 15 Jahren maßgeblich verändert. Rohstoffe spielen eine sehr viel kleinere Rolle als in der Vergangenheit. Der Dienstleistungssektor und auch Binnenkonsum haben übernommen. Das heißt, über die Hälfte des Bruttosozialproduktes von diesen Ländern ist mittlerweile Binnenkonsum. In Asien, das ist wahrscheinlich das beste Beispiel, China hing in der Vergangenheit extrem davon ab, eine eigene Infrastruktur aufzubauen und relativ niedrigwertige Waren und Dienstleistungen in die europäischen und amerikanischen Märkte zu exportieren. Mittlerweile ist der Handel von China zum Beispiel nach Amerika um über 20 Prozentpunkte gefallen. Und der Handel von China nach Asien ist von etwa 15% auf fast 70% gestiegen vom Gesamthandel. Das heißt, da gibt es also sehr viel weniger Abhängigkeiten und sie sind auch sehr viel diversifizierter, was Produkte, Dienstleistungen angeht. Das heißt, sie haben sich sehr viel, sagen wir mal, weiser aufgestellt in auch ihrem Produktionsapparat. Das wurde sowohl gefördert von Regierungen, aber auch der private Sektor hat natürlich sein Zutun geleistet. Und heutzutage dominieren zum Beispiel die Emerging Markets, wenn es darum geht, neue Komponenten für den Automobilsektor herzustellen. Technologie steht ganz oben auf der Agenda. Ob das Halbleitergeschäft ist oder jetzt auch Internet of Things, wird also sehr viel mehr an neuen Produkten entwickelt in Emerging Markets als zum Beispiel in den entwickelten Ländern.
Also da habe ich jetzt doch einige Punkte, wo ich einhaken muss. Der Handel zwischen USA und China ist jetzt schon 20% gefallen. Oder habe ich das richtig verstanden?
Nein.
Ich meine, dass er zurückgehen wird, ja. Vermutlich ja.
Oder
ja.
Der Anteil.
Der Anteil
am Gesamtteil. Okay, ja. Der Anteil. Okay.
Der Teufel ist im Detail.
Ja. Das leuchtet ein. Dann sprachst du von Weisheit in den Entwicklungsländern. Warum hat sich immer noch nicht die Weisheit rumgesprochen, dass man sich nicht in Dollar verschulden soll? Ja. Ich meine, das haben die doch häufig genug durchgemacht, dass das keine
wird
gute Idee ist.
Wird ja gerne in der ökonomischen Literatur als die Erbsünde bezeichnet. Allerdings ist es oft so, meines Erachtens, dass manche Länder schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit haben, sich in eigener Währung zu verschulden.
Das ist absolut genau richtig. Die Sparquote in den eigenen Ländern ist zu gering. Es gibt keine eigenen lokalen Pensionskassen, die dann solche Deals unterstützen. Und die eigenen Kapitalmärkte sind einfach noch nicht so entwickelt, wie sie bei uns sind. Das heißt, es gibt noch nicht diese Mechanismen. Aber da muss man auch wiederum sagen, da hat sich vieles verändert in den letzten Jahren.
Es kommt, es wird besser, nicht wahr?
Der Verschuldungsgrad in US-Dollar zum Beispiel hat sich sehr, sehr stark, vor allen Dingen nach der Asienkrise, verringert. Wenn man sich heutzutage Länder wie Thailand, Indonesien, die Philippinen, aber auch jetzt hier mehr in unserem Umfeld, Türkei anschaut, da sind eben die ausländischen Währungsschulden gemessen an der Größe des Bruttosozialproduktes, alle innerhalb der Maastricht-Kriterien.
Ja,
ja, das ist das eine. Aber es gibt noch ein paar andere Faktoren, die mich relativ optimistisch stimmen, beziehungsweise die eigentlich den allgemeinen Marktbeobachter auch relativ optimistisch stimmen sollte. Das ist nicht nur die relativ geringe Verschuldung, vor allen Dingen eben in ausländischen Währungen, vor allen Dingen im Vergleich zu westlichen Ländern. Sagen wir mal mit Ausnahme von China, aber in China ist es nun mal eine ganz andere Situation, weil sie keine Auslandsschulden haben. Das sind alles Inlandsschulden, die sie aufgenommen haben.
Bei Inländern haben sie sich im Grunde in Dollar verschuldet.
Genau.
Das habe ich auch mal von Indonesien gelesen, dass es eben im Wesentlichen zwar Dollar draufsteht, aber bei Inländern diese.
Genau,
das
genau.
Ist ein bisschen wie in Japan.
Ja, und das ist, und es ist deshalb wichtig, weil im Falle einer Verlangsamung der Wirtschaft und im Falle von einer, sagen wir mal, Krise bedeutet das eben nicht, dass die Ausländer das Kapital abziehen können, und es bedeutet auch nicht, dass das Land dadurch sozusagen in Geiselhaft genommen wird, sondern sie können eben selber im eigenen Land mit diesem Schuldenberg umgehen, sie können es umschulden, und dazu kommt noch, dass die Emerging Markets den bisher in der gesamten Historie dieser Länder höchsten Stand an ausländischen Währungsreserven verfügen. Es hat noch nie so hohe ausländische Währungsreserven in der gesamten Geschichte dieser Länder gegeben. Das heißt, sie können die dann auch einsetzen, um ihre eigene Währung zu unterstützen, wenn die Währung attackiert wird.
Ja, also schlau waren, glaube ich, die Russen zum Beispiel darin, dass sie es eben gerade nicht getan haben, dass sie eben ihre Währungsreserven eben genau dafür nicht eingesetzt haben, sondern dem Rubel beim Fallen zugeschaut haben und ihr Pulver trocken gehalten haben und darauf gesetzt haben, Mensch, super, jetzt wird ja auch substituiert, eigene Produkte werden produziert für das, was eben für den Import jetzt zu teuer ist oder verboten.
Also das ist so das Problem. Man kann letztendlich eine eigene Währung nicht stabilisieren. Man kann sich nicht gegen die Märkte stellen, wenn man eben da in Geiselhaft genommen wird, dann hat man ein Problem.
Siehe Argentinien.
Genau, siehe Argentinien. Aber wir haben es auch teilweise in der Türkei gesehen, wo man am Anfang versucht hat, gegenzusteuern und dann eben doch so schlau war zu sagen, nein, wir schonen lieber unsere Währungsreserven und lassen dann die Lira fallen.
Ja.
Und ich denke mal, Sie haben es ja vorher schon angesprochen, dass gerade so starke Ölimporteure wie die Türkei oder Indien sehr von dem Rückgang der Ölpreise jetzt profitieren.
Extrem, ja. Das hat natürlich sowohl Positives als auch Negatives. Auf der positiven Seite führt das zu einer, sagen wir, makroökonomischen Stabilität gewissermaßen, und die Handelsbilanz wird natürlich davon profitieren und die Währung kann irgendwie schneller einen Boden finden. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Luxus, für den sie selber nicht viel getan haben. Das heißt also, die Dringlichkeit dann für strukturelle Reformen wird dadurch erstmal wieder in die Zukunft verschoben.
Ja, das ist richtig.
Es gibt noch einen zweiten Aspekt, und zwar, der auch jetzt aus heutiger Sicht ein großer Unterschied ist zu der Vergangenheit. In der Vergangenheit war es immer so, sagen wir in den 90er Jahren, war es immer so, dass die Entwicklungsländer auch ein riesiges fiskalisches Defizit hatten. Und über die Hälfte aller dieser Länder hatte ein fiskalisches Defizit, was über 10-15% vom Bruttosozialprodukt lag. Das ist heute auch wieder komplett anders. Fast 80% aller Emerging Markets, auch wiederum Referenz an Maastricht, liegt also unterhalb von 3% der Haushaltsverschuldung, was auch in keinster Weise was mit dem IMF zu tun hat, sondern das hat einfach was mit der Erkenntnis zu tun, dass gerade diese Faktoren extrem wichtig sind, wenn es mal eng wird. Das sind dann die Faktoren, auf die der Markt sehr achtet. Und gerade in Asien führt das eben dazu, dass die Währungen jetzt, sagen wir mal, sehr viel weniger reagiert haben als in anderen Ländern. Das Ganze gekoppelt, sagen wir mal, diese große Angst, die Dollarangst, Handelskrieg, Verlangsamung von China, politische Sorgen in der Türkei, in Südafrika, in Brasilien, Korruptionsskandale, haben jetzt dazu geführt, dass die Währungen in Emerging Markets im Schnitt um 40% abgewertet haben in den letzten 24 Monaten. Sage ich jetzt mal so um und bei. Der JP Morgan Währungsindex der Emerging Markets ist auf einem 12-Jahres-Tiefpunkt. Die türkische Lira hat um über 80% abgewertet. Der brasilianische Real hat um fast 60% abgewertet. Mexikanische Peso um 50%. Das heißt, die Frage ist, wie viel von diesen Sorgen, die wir alle jetzt miteinander teilen, die auch bekannt sind, sind bereits in diesen Preisen enthalten. Und wir sind eigentlich der Meinung, wenn man sich zum Beispiel auf Real Effective Exchange Rate Basis oder Purchasing Power Parity Basis die Währungssituation anguckt, dann haben die Währungsmärkte überschossen und sind zu extrem in die eine Richtung geraten. Die Angst wird als zu groß empfunden. Dazu kommt noch diese riesige Umschichtung globaler Flows von Emerging Markets, dieser Carry Trade, den es früher gegeben hat, der jetzt zurück abgewickelt wurde, zurück in den Dollar. Das heißt, wir sehen es also als riesige Chance an, jetzt die Märkte durch, sagen wir mal, eine billige Währungstür sich anzuschauen. Und dazu kommt dann noch, dass da drunter die Märkte, wenn man sich die tatsächlichen Bewertungen anschaut, dass sie auch auf, sagen wir, Preis-Buch-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis, EV/EBITDA, egal was man sich anschaut, sind wir auch im Moment in einer Situation, wo die Differenz der Bewertung zwischen Amerika, den westlichen Ländern und den Emerging Markets auf einem 12-Jahres-Tief sich befindet.
Gut, Amerika ist natürlich auch im Vergleich zu Europa wahnsinnig teuer. Vielleicht ist Europa irgendwann auch ein Emerging Market. Was mich halt noch interessieren würde, ist die Frage, wie wirkt sich der Handelskonflikt zwischen China und den USA auf Asien insgesamt aus? Weil es könnte natürlich schon sein, dass die Amerikaner dann gerade mit Technologie ekelhaft werden. Jetzt waren gerade amerikanische Delegationen in Großbritannien und Deutschland und haben nahegelegt, Huawei auszuschließen von der Entwicklung neuer Mobiltelefonnetze. Das kann natürlich dazu führen, dass es wieder Blöcke gibt. Es gibt dann den China-Block und den USA-Block. Und dann muss man sich entscheiden, wo man dazugehört. Ein deutscher Maschinenbauer darf dann halt nicht Maschinen exportieren in den China-Block, wo eine amerikanische Technologie drin ist, die sensibel ist. Und das ist natürlich irgendwo ein Riesending. Also erstmal, siehst du sowas kommen? Und zweitens, ja, welches Land gehört dann zu welchem Block? Für wen entscheiden sich, was ich, Indonesien oder Thailand oder so? Wer kommt dann ins China-Orbit?
Also es gibt da natürlich im Moment auch wieder diese ganz großen Ängste, dass es zu ganz harten und extremen Handelsbeschränkungen kommen wird, die dazu führen werden, dass, sagen wir mal, die Entwicklung, die technologische Entwicklung unterschiedlicher Produktionsstandorte im Grunde genommen zu einem Halt kommen wird. Ich glaube, dass wiederum jetzt in dieser Phase der Verhandlungen die Ängste zu viel in die unterschiedlichen Extreme geraten. Ich würde mal glauben, dass man vor allen Dingen, wenn man versuchen will zu verstehen, wie Herr Trump und seine Administration denken und handeln, sollte man mal darüber nachdenken, wie sie jetzt mit der Umgestaltung der NAFTA Agreement umgegangen sind. Da hieß es also auch am Anfang, das Ganze ging so los, dass er gesagt hat, we build the wall, you pay it. Und wir holen also die gesamte Automobilproduktion wieder nach Amerika und so weiter und so fort. Da wurde also alles Mögliche angedroht. Allerdings war es eigentlich von vornherein klar, dass die Verzahnung der amerikanischen Wirtschaft und die Abhängigkeiten der unterschiedlichen Industrien viel zu hoch ist und man eigentlich im Grunde genommen beidseitig zu stark davon profitiert, um das jetzt...
Der Unterschied ist eben doch, dass Kanada kein strategischer Rivale ist und nicht
Mexiko auch nicht.
Mexiko auch nicht. China wird aber als strategischer Rivale wahrgenommen.
Ja, nein, weil ich will einfach nur sagen, es ist erstmal wichtig zu versuchen zu verstehen, wie handelt Trump. Das ist irre wichtig, um, sagen wir mal, zu irgendeiner Prognose zu kommen. Wie weit wollen sie gehen und was wollen sie eigentlich? Ich glaube nicht, dass weder die Chinesen noch die Amerikaner wollen sich gegenseitig vom Handel komplett ausschließen. Das wollen die nicht. Die Amerikaner wissen, sie hängen komplett von den Chinesen ab. Die Chinesen sind die größten Käufer von amerikanischen Staatsanleihen. Das heißt, die gesamte amerikanische Verschuldung, der gesamte amerikanische Apparat hängt davon ab, dass die Chinesen oder die Asiaten als Käufer auftreten. Gleichzeitig haben die Chinesen eine gigantische Menge, wie ich vorhin erwähnt habe, an amerikanischen Dollar in Staatsreserven. Das heißt, sie sind zu groß, um, sagen wir mal, wie so ein Banausenstaat behandelt zu werden. Ich glaube, um konkret auf deine Frage einzugehen, Ich glaube, dass es mit Sicherheit zu extremen Verwerfungen kommen wird, weil, wie du selber gerade gesagt hast, es ist nicht Mexiko, es ist ein strategischer Wettbewerber, es geht da ums Überleben einzelner Industrien und die Amerikaner werden extrem hart kämpfen. Und es wird zu Umschichtungen kommen. Das heißt, viele Industrien werden, und die Wahrscheinlichkeit ist zumindest relativ groß, einen großen Teil ihrer Produktion wahrscheinlich aus China abziehen. Das wollen sie eh, weil China mittlerweile viel zu teuer geworden ist. Das heißt, ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen großen chinesischen Unternehmer getroffen, die sind da also auch im Technologiebereich tätig und die bewegen sich jetzt alle Richtung Vietnam, Bangladesch und anderen Industriestandorten. Das heißt, damit wird China umzugehen haben, sowieso, ob jetzt nochmal beschleunigt durch Amerika oder nicht. Ich glaube, dass man sich treffen wird irgendwo in der Mitte. Ich glaube, die Chinesen müssen gewisse Kompromisse eingehen, gerade was Intellectual Property angeht. Ich glaube, sie müssen ihren Markt weiter öffnen, auch bezüglich Akquisitionen ausländischer Unternehmen in China. Sie haben die ersten Schritte gemacht. BMW hat jetzt die Lizenz bekommen, 75% ihrer Tochtergesellschaft zu kaufen, genauso wie Ford und General Electric. Das ist ganz neu, das gibt es erst seit 6 oder 8 Wochen. Das heißt, man sieht, die Chinesen bewegen sich zu auf diese Forderung. Und die Chinesen sind unglaublich pragmatisch. Die werden nicht stur sein und sie werden nicht blocken, sondern sie werden versuchen, auch in den Verhandlungen mit den Amerikanern auf eine vernünftige Lösung zu kommen. Und die Unternehmen und auch der private Sektor, der Herr Jack Ma, das erste, was er gemacht hat, okay, das Beispiel kennt wahrscheinlich jeder, ist, dass er Herrn Trump gesagt hat, ich kümmere mich darum, 1 Million Jobs in Amerika zu kreieren. Und ich glaube, die Chinesen, die wissen genau, was der Trump will. Er will im Grunde genommen seinem Klientel helfen. Und das können die Chinesen tun.
Also Pragmatismus schlägt Nationalismus auf beiden Seiten. Inshallah. Wir werden es sehen im nächsten Jahr vermutlich. Und dann die Aussagen nächsten November überprüfen.
Wir haben es jetzt auf Band. Genau.
Aber ich denke auch, da stimme ich mit Herrn von Hardenberg überein, dass es jetzt eine ganz gute Gelegenheit ist, mal in den Emerging Markets zu investieren, weil sich eben auch gerade die Kapitalströme etwas umdrehen werden. Ob das nachhaltig ist, wird man sehen, aber es ist zumindest eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht, von einem sehr niedrigen Niveau.
Ja. Man kann im Grunde nicht mehr sehr viel falsch machen.
Ja, also das Downside ist begrenzt. Ja. Also die Gefahr weiterer Unfälle ist nicht mehr so groß.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.